Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für den heutigen Sonntag hören und lesen wir miteinander 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 31. 1. Korinther 1, 26 bis 31. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, ihr seht, Thema der Predigt heute, gedemütigt und doch gesegnet. Der erste Punkt, Gott hat das Schwache erwählt, um das Starke zunichte zu machen. Gott hat das Schwache erwählt, um das Starke zunichte zu machen. Vor Jahren habe ich von einem alten Mann gelesen, in einem atheistischen Staat, das war noch zu Zeiten der Sowjetunion, der Berliner Mauer und so weiter. Und dieser Mann war offensichtlich nicht nur schon einigermaßen alt, wusste offensichtlich auch manchmal nicht mehr so genau, was er sagt und tut. Und doch, er war die einzige Anlaufstelle für christliche Literatur aus dem Westen. Dann hat er sich einmal beim Empfang seiner neuen Lieferung von Bibeln und christlicher Literatur recht ungeschickt angestellt. Wie gesagt, er war schon alt und der Hellste war er auch nicht. Er wurde erwischt und mit seinen eingeschmuggelten Bibeln eben dann geschnappt und die Polizei beschlagnahmte einen großen Teil davon. Die Presse berichtete in fetten Zeilen über den Skandal dieses Bibelschmuggels. Sie machte sich nach Kräften lustig über diesen alten Mann und fragte, wie kann man nur so dumm sein in jeder Hinsicht? Wer liest schon in einem aufgeklärten Staat noch in der Bibel und dann noch so dumm sein und sich erwischen lassen? Und um den Mann so richtig fertig zu machen und gesellschaftlich zu ächten, wurde auch noch seine genaue Anschrift abgedruckt, damit auch jeder weiß, wo dieser Trottel wohnt und man ihn auch vor Ort richtig übel behandeln kann. Was geschah? Diese Mitteilung hatte durchschlagenden Erfolg. Aus der ganzen Umgebung kamen die Menschen dahin und wollten Bibeln haben. So, liebe Geschwister, baut Gott sein Reich. Das ist Gottes Weisheit in Aktion. Er gebraucht das Schwache und das Verachtete, was gering ist in der Welt. Die Geschwister, die Christen in Korinth, konnten Paulus bei dieser Feststellung nicht widersprechen. Es gab in ihrer Gemeinde nicht viele Mächtige und Vornehme. Da waren nicht viele Persönlichkeiten mit Rang und Namen. Da fehlten die reichen Räder und die großen Wirtschaftsbosse. Dabei gab's die vor Ort durchaus zuhauf. Wir waren auch in der Bibelstunde mal schon draufgekommen. Korinth war eine der wichtigsten Hafenstädte des damaligen Römischen Reichs. Es war eine riesige Stadt mit zwei Häfen. Wir können heute etwa in Europa an Rotterdam, Amsterdam oder Hamburg denken. Und eben natürlich mit all dem zweifelhaften Leben, das sich in solchen Hafenstädten ansammelt und abspielt. Dennoch gab's und gibt's unter den Jesus-Nachfolgern durchaus auch vermögende und begabte Leute. Es ist keineswegs so, dass Reichtum oder Begabung per se vom Reich Gottes ausschließen, wie das manche linken Theologen meinen, dass man erst unterhalb einer bestimmten Gehaltsstufe und Vermögensgrenze eine Chance hat, ins Reich Gottes zu kommen. Nein, auch in der frühchristlichen Gemeinde gab es eine ganze Reihe von vermögenden Christen und einen mit ziemlicher Sicherheit auch in Korinth, Erastus. Er wird mehrere Male im Neuen Testament erwähnt. In Römer 16, Vers 23 wird er als Schatzmeister bezeichnet. Es grüßt euch Erastus, der Schatzmeister. Wörtlich ist das laut Kommentaren und Wörterbuch der Fachbegriff für den Stadtrendanten, der Rentmeister der Stadt, der oberste Finanzbeamte. Der oberste Finanzbeamte einer großen und reichen Hafenstadt wie Korinth war eine angesehene und mit Sicherheit ziemlich reiche Persönlichkeit. Er gehörte also zur Oberschicht von Korinth. Von da aus wurde auch der Römerbrief geschrieben. Und dass die Heimat des Erastus Korinth ist, legt auch der zweite Timotheusbrief nahe. In den Abschlussversen 2. Timotheus 4,20 schreibt Paulus, Erastus blieb in Korinth. Auf der letzten Reise nach Rom hat Paulus auch in Korinth Halt gemacht im Hafen und Erastus blieb zurück. Wir dürfen also davon ausgehen, dass es in der Gemeinde in Korinth mindestens einen reichen Mann gegeben hat, einen Vermögenden, einen Angehörigen der Oberschicht. Aber es dürften eben vielleicht nur dieser eine oder ein paar wenige andere gewesen sein. Viele von denen, die zur Gemeinde gehörten, waren Sklaven. Die waren nach der damaligen Gesetzgebung nicht einmal als Menschen anerkannt. Man hat eine Inventarliste des römischen Kaiserhofs gefunden. Da waren die Sklaven nach den Kamelen, Eseln, Pflügern und Hacken unter der Rubrik Arbeitsgeräte aufgeführt. So viel galten sie. Und zu diesen Sklaven kamen in der Gemeinde von Korinth noch die bettelarmen Hafenarbeiter, die zweifelhaften Mädchen und die Kellner, die darauf warteten, dass wieder ein Schiff voll Matrosen im Hafen anlegt. Aus diesen Menschen sammelte und baute Gott seine Gemeinde in Korinth. Das ist Gottes Nein zu unseren menschlichen Maßstäben. Das ist Gottes Nein zu all unseren Bemühungen, öffentlich etwas sein und gelten zu wollen. Wir sind nicht dazu da, unseren Ruf als Gemeinde aufzupolieren in der Gesellschaft, sondern den Namen Gottes groß zu machen. Und damit da nichts schief geht, deshalb sammelt Gott auch die entsprechenden Leute, die Versager, die Loser, den Abschaum der Gesellschaft. Die sind Gott genug. Mit denen will Gott seine Gemeinde bauen. Ihr kennt vielleicht den Spruch, das Schiff Gemeinde wird von lauter Nieten zusammengehalten. Das Schiff Gemeinde wird von lauter Nieten zusammengehalten. Man kann mit der Demut kokettieren, die in diesem humorvollen Wort steckt, das wollen wir nicht. Aber wir wollen dieses Wort durchaus ernst nehmen. In der Tat wird die Gemeinde Jesu von Menschen zusammengehalten, die sich als Nieten erkannt haben. Die sich auf ihre eigene Kraft nichts einbilden, die mit ihrer Schwachheit zu Jesus kommen und ihm allein vertrauen. Denn tatsächlich wird die Gemeinde Jesu ja nur von einem zusammengehalten, und das ist Jesus selber. Und er gebraucht eben die dazu, die sich nichts auf ihre eigene Kraft, auf ihre eigene Stärke, auf ihr eigenes Können, auf ihre Bildung, auf ihren Einfluss, auf ihre Stellung in der Welt einbilden, sondern die allein auf seine Hilfe hoffen. Nur die kann er gebrauchen, denn nur in Jesus sind wir was, nicht aus unserer Kraft. Und so betont Paulus auch in Vers 30, welcher, nämlich Jesus, uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Ich will auf diese Stichworte nur kurz eingehen, aber damit wir es vor Augen haben, was Jesus alles für uns ist, die Weisheit. Wo Menschen sich von Jesus und der Weisheit seines Wortes abwenden, da landen sie in der Torheit und in der Verfinsterung ihres Denkens. Wir könnten das von der Abtreibung über die Evolutionslehre bis über die ganzen Fehlentwicklungen der heutigen Zeit, Genderideologie und alles drum und dran, ganz deutlich zeigen. Ich nenne nur die Stichworte. Jesus ist die Weisheit. Ein Leben mit ihm ist ein Leben in Weisheit. Ein Leben ohne ihn sehen wir vielfach in der Verfinsterung des Denkens. Zur Gerechtigkeit gemacht, nicht unsere Werke. Das ist das Einzigartige und das Große am Evangelium und an Jesus. Nicht unsere Werke, nicht unser frommes Leben, nicht unsere fromme Leistung macht uns vor Gott gerecht, sondern einzig und allein seine Gnade. Das war ja die Erkenntnis Martin Luthers, dass ihm eines Tages im Römerbrief aufging, Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Am Kreuz geworden für uns. Unsere Heiligung, auch wenn wir bewusst mit Jesus leben sollen und wenn wir bewusst vor Augen haben sollen, dass Sünde uns von Gott trennt, gar keine Frage. Aber unsere Heiligung ist in Jesus. Wir sind heilig in ihm. Und die Erlösung, es ist vollbracht. Wir können es immer wieder nicht genug betonen. Jesus starb am Kreuz mit den Worten, es ist vollbracht. Es ist zu unserer Erlösung alles getan. Wir brauchen es nur annehmen. Erlösung ist in Jesus. All das, Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung, haben wir nur in ihm, nur in der persönlichen, lebendigen Beziehung mit ihm. Das gilt so natürlich vor allem für den geistlichen Bereich. Das schließt Weisheit in weltlichen Dingen mit weltlichem Verstand natürlich nicht aus. Wenn einer nach einem geeigneten Statiker sucht, dann tut er gut daran, nicht nur das Sein in Christus beim Statiker zu beachten, so nach dem Motto, Hauptsache der kennt Jesus. Was er von statischen Dingen versteht, ist nicht so wichtig. So eine Denkweise könnte heftig ins Auge gehen. Als ich würde mich niemandem als Statiker für den Hausbau anbieten. Wer eine gute Statik für sein geistliches Leben sucht, der darf sich gerne an mich wenden. Aber wer eine Statik für den Hausbau braucht, der suche doch besser einen Statiker, der sich mit Mathe und Physik auskennt. Aber von diesen weltlichen Dingen redet Paulus ja auch nicht. Paulus redet vom Wachsen und Werden der Gemeinde. In der Gemeinde zählt ganz anderes als in der Welt. In der Gemeinde zählt im Letzten eben nur eines, das Sein in Jesus. Jesus haben, zu Jesus gehören, darauf kommt's an. Das allein ist wichtig. Die natürliche Begabung, die akademische Bildung, das Ansehen in der Welt, der berufliche Erfolg, die betriebliche Karriere, das alles zählt bei Gott nicht. Bei Gott ist der kleine Hilfsarbeiter oder auch der Arbeitslose eben genauso wichtig und genauso wertvoll und auch in der Gemeinde wie die führenden Leute der Gesellschaft. Im Gegenteil sogar. Nicht, dass solche nicht berufen wären. Ich hatte den Erastus schon erwähnt, wir könnten die Purpurkrämerin Lydia hinzufügen, den Kerkermeister von Philippi, den Hauptmann Cornelius, den hochgebildeten Schriftgelehrten Paulus, der gehörte zur geistigen Elite seiner Zeit, den Finanzminister aus Äthiopien. Gott beruft sehr wohl auch Angesehene, Wohlhabende und Gebildete, dass wir das ganz differenziert wahrnehmen. Aber diese menschlichen Vorzüge, das macht Paulus hier deutlich, die sind im Reich Gottes eher Last als Vorteil. Und warum? Da bleibt uns Paulus die Antwort nicht schuldig, da sind wir beim zweiten Punkt. Damit sich kein Fleisch, kein Mensch vor Gott rühme. Denn da, wo was ist, da bilden wir uns auch leicht was drauf ein, was wir sind. Wo wenig ist, wo wir unsere Schwachheit erkennen und von Gott täglich vor Augen geführt werden, da tun wir uns viel leichter, uns nichts auf uns selber einzubilden. Das ist das Problem. Und damit sich kein Fleisch vor Gott rühme, an der Stelle ist Gott ganz eigen. Da ist Gott ganz eigen. Denken wir an Mose. Warum durfte der Mose nicht ins verheißene Land? Ich denke, da hat jeder von uns beim Lesen der Bibel immer wieder schon mal gestutzt. Ja? Der hat doch eigentlich gar nichts Schlimmes getan. Was war seine Sünde? 4. Mose 20, Vers 10 lesen wir. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen und er sagte zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen. Übrigens, im Gebirge Midian, heutige Saudi-Arabien, spricht vieles dafür, dass das tatsächlich der Ort war, an dem genau das geschah, dieser gespaltene Felsen. Es fällt auf, andere Bilder zeigen das noch, dass das Gestein drumherum auffällig von einem großen Wasserstrom flach geschliffen ist. Also da müssen gewaltige Mengen Wasser geflossen sein. Aber der entscheidende Punkt ist, wer wird Wasser aus diesem Felsen bringen? Mose sagt, wir werden für euch Wasser aus diesem Felsen bringen. Aber es ist doch Gott. In unbedachter Rede hatte Mose dem Herrn die Ehre genommen. Deshalb durfte er nicht ins verheißene Land. So lesen wir Psalm 106, die Verse 32, 33. Und es erging Mose übel ihretwegen, nämlich wegen des Volks. Denn sie reizten seinen Geist, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Seht ihr, liebe Geschwister, so heikel ist Gott an dieser Stelle. So genau nimmt er es. Ein unbedachtes Wort, aufgebracht wegen der Halsstarrigkeit und des Kleinglaubens seines Volkes, ließ sich Mose zu einer, ja, übertriebenen theatralischen Geste hinreißen, in der er sich für einen einzigen Moment, sich selbst und nicht Gott in den Mittelpunkt stellte. Und schon stand er unter Gottes Gericht und durfte nicht mit ins heilige Land. So heikel ist Gott an diesem Punkt, dass sich kein Fleisch vor Gott rühme. Oder gehen wir weiter zu Gideon. Wir kennen die Geschichte wahrscheinlich wie der kleine, unerfahrene Gideon, das Riesenheer der Midianiter schlug. Das ist uns in der Bibel aus gutem Grund überliefert. Der Bericht ist im Grunde genommen eine praktische Veranschaulichung und Ausführung zu unserem Gotteswort heute, 1. Korinther 1. Midianiter verwüsten das Land der Israeliten. Und Gideon ist am Weizendreschen, in der Kälte, im Verborgenen. Eigentlich an einem Ort, an dem das ja gar nicht funktioniert. Denn da geht nicht ordentlich der Wind und so weiter. Und den Wind braucht man ja, damit er die Spreu wegbläst. Heimlich aus Angst. Und jetzt ist interessant, schon wie der Engel des Herrn den Gideon begrüßt. Weiß es einer? Als der Engel des Herrn dem Gideon begegnet, sagt er, der Herr sei mit dir, du streitbarer Held. Gewaltig, gell? Der Herr sei mit dir, du streitbarer Held. Eigentlich ist diese Anrede ja ein Witz. Der Gideon gibt alles andere ab als das Bild eines streitbaren Helden. Aber der Engel des Herrn begrüßt den Gideon nicht als den, der er in seiner eigenen menschlichen Schwäche und Feigheit ist, sondern als den, der er durch das Vertrauen auf Gott wird. Ein starker, streitbarer Held. Gideon weiß sofort, dass das alles nicht so ganz sein kann, auf natürlicher Ebene. Er wendet ein, siehe, meine Verwandtschaft ist die unbedeutendste im Stamm Manasse. Und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Wir können bei dieser Formulierung auch an den David denken, gell? Der Kleinste, der Unbedeutendste, der Jüngste von den Söhnen des Isai. Genau den hat Gott erwählt, nicht die großen Kerle. Und Gott widerspricht dem nicht. Aber er setzt dagegen, ich will mit dir sein. Allein darauf kommt's an. Ich will mit dir sein. Dass du die Midianiter schlagen sollst, als wären sie nur ein einziger Mann. Entspricht übrigens genau der Zusage an Josua, niemand soll dir widerstehen dein Leben lang. Denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Schließlich hat Gideon sein Heer beieinander, 32.000 Mann kann er auf die Beine bringen, das ist schon was. Aber wie sah das gegnerische Heer aus, der Midianiter, sagt uns die Bibel auch. Und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Morgenland hatten sich niedergelegt im Grund wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren nicht zu zählen, ihre Menge war wie der Sand am Ufer des Meeres. Eine riesige Streitmacht, die Bibel nennt auch die Zahl 135.000 Mann. Bewaffnete, kampferfahrene Soldaten. Eine mehr als vierfache Übermacht, rein von der Zahl. Ganz abgesehen von der weit überlegenen Bewaffnung und Kriegserfahrung, denn die Soldaten des Gideon, die hatten nicht viel mehr als ein paar Sensen und Dreschflegel etc. Da muss sich Gott ganz schön was einfallen lassen. Und Gott lässt sich was einfallen. Gott sagt zum Gideon, 32.000 gegen 135.000, viel zu viel, geht gar nicht, viel zu viel. Schick erst mal ordentlich nach Hause. Frag mal im Heer nach, wer lieber bei Muttern am warmen Ofen wäre. Und wir sehen, die Kampfmoral im Reich Israel war nicht gut bestellt. 22.000 melden sich gleich freiwillig zur Heimkehr. 10.000 bleiben übrig. Und der Herr spricht wieder zu Gideon, immer noch viel zu viel, viel zu viel. Gideon muss nochmal aussondern und am Schluss bleiben 300 übrig. 300 gegen 135.000. Das ist die Zahl, liebe Geschwister, mit der Gott arbeitet, mit der Gott was anfangen kann. Und er sagt es auch ganz genau, und da sehen wir genau den Zusammenhang mit unserem Wort. Er sagt, warum Reduzierung auf 300 Mann? Israel könnte sich rühmen gegen mich und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Und deshalb reduziert Gott die Zahl der israelitischen Soldaten auf so eine erbärmlich winzig mickrige kleine Truppe, dass jedem, aber absolut jedem klar sein muss, mit menschlichen Mitteln konnte dieser Sieg nicht errungen werden. Wären 32.000 in den Kampf gezogen und hätten wieder alles erwarten gewonnen, dann hätten sie sich vielleicht noch selber auf die Schulter geklopft und gesagt, was sind wir doch für Kerle. Aber 300 gegen 135.000, das sind die Kräfteverhältnisse, die der Herr liebt. Da bleibt am Schluss kein Zweifel offen, wem allein das Gelingen zu verdanken ist, wem am Schluss alle Ehre gebührt. Jetzt könnte man natürlich fragen, wenn Gott eh alles allein macht, wozu noch 300 Statisten? Eine gute Frage. Aber Gott will es zwar allein durch seine Kraft machen, aber diese Kraft soll durch uns wirksam werden. Das ist immer wieder das Schöne, dass Gott uns in seine Siege mit hineinnimmt. Wir dürfen mit dabei sein. Er handelt nicht, meistens nicht einfach an uns vorbei, sondern mit uns und durch uns. Und deshalb ist die Tatsache, dass es allein an Gott liegt, keine Entschuldigung für uns, die Hände in den Schoß zu legen. Das wäre die falsche Schlussfolgerung. Es ist ganz im Gegenteil die Aufforderung an uns, mutig und entschlossen uns den Aufgaben unter Verantwortung zu stellen, die wir vor Gott haben. Aber dabei muss uns immer vor Augen stehen, wir tun es nicht im Vertrauen auf unsere Kraft. Wir tun es nicht im Vertrauen auf unsere Fähigkeiten und unsere klugen Überlegungen. Unsere ganze Hoffnung ruht allein auf Jesus, der mit uns ist. Und das ist auch in diesen Tagen wichtig, in denen viele Fremde, von denen uns auch viele feindlich gesonnen sind und eine echte Bedrohung und Gefahr darstellen, in unser Land geholt wurden von unserer eigenen Regierung. Wir haben es an Silvester gesehen, vor allem Frauen sind nicht mehr sicher in Deutschland. Und es war nur die Spitze des Eisbergs. Die Medien haben nur einen Bruchteil berichtet und mit vielen Meldungen wird verwirrt. Wie bei mir mehr und mehr an Nachrichten eingehen, dürften ähnliche Unruhen fast in ganz Deutschland in nahezu allen größeren Städten gewesen sein. Und das ist nicht nur neu. Mir hat eine Glaubensschwester aus München geschrieben, sie und schon seit längerer Zeit, sagt sie, ist München für Frauen ein gefährliches Pflaster. Sie und alle ihre Freundinnen wurden schon von Zuwanderern sexuell belästigt. Sie und alle ihre Freundinnen, ausnahmslos. Da ist es wichtig und geistlich ganz und gar zulässig, ja sogar geboten, dass wir selber das Nötige tun, dass wir die nötige Vorsorge treffen und auch für Schutz und Sicherheit sorgen, dass wir uns überlegen, wie verhalten wir uns in dieser Zeit. Völlig geistlich angemessen und richtig. Und doch müssen wir eben wissen, bei allem eigenen Bemühen liegt unsere Sicherheit und unsere Geborgenheit letztlich nur in Jesus. Dass er bewahrend seine Hand über uns hält. Denn niemals kann unsere eigene Vorsorge, sei sie noch so bedacht und umsichtig, einen vollkommenen Schutz gewähren. Das kann allein die bewahrende Hand Gottes. Und in der dürfen wir uns auch ganz ruhig und getrost fühlen und wissen, da darf wirklich auch in diesen turbulenten Zeiten Ruhe und Frieden in uns sein. Nicht, weil wir die Dinge verdrängen. Verdrängen hilft gar nichts. Sondern, dass wir die Dinge ehrlich und wahrhaftig wahrnehmen und trotzdem wissen, Herr, ich kann getrost und gelassen sein, denn du bist bei mir. Das ist die rechte Haltung. Aber Gott stellt uns eben zumeist nicht passiv an die Seite, er nimmt uns aktiv in sein Handeln hinein. Und dann wandelt Gott aussichtslose Situationen und scheinbare Niederlagen in Sieg. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Scheinbare Niederlagen führen zum Sieg, Schwäche wird zum Segen. Das fängt an beim Kreuz von Golgatha. Heilsgeschichtlich ganz zentraler Punkt. Das ist das Ereignis wie kein anderes, wo die scheinbar größte Niederlage, das Versagen des Lebendigen, in den größten Sieg im Universum tatsächlich besteht. Dass die Sünde, der Tod, der Teufel überwunden sind und ein ewiges Leben ans Licht gebracht ist. Und so zieht sich's quer durch. Gott gebraucht gerade äußere Niederlagen zu großem Segen. In der Regel ist es sogar gerade der Weg der Niederlage, der Weg des Kreuzes, der Weg der Demut, auch der Weg echten geistlichen Sieges und Segens. Wir müssen's erdulden, dass wir gedemütigt werden. Das Unedle, das Verachtete hat Gott erwählt. Wir lesen das so leicht hin und denken dabei vielleicht mitleidig an die armen Gestalten, die es anderswo getroffen hat, die Demütigung, die Bedrohung. Aber wenn es uns selber trifft, stupft's. Ich denke zurück an die vergangenen Monate. Da ist zunächst der immense Schaden, der unserem Volk durch den Zuwanderungsirrsinn von Angela Merkel und allen Mitverantwortlichen zugefügt wird. Es betrifft die Finanzen, die innere Sicherheit, den inneren Frieden, wie die Silvesternacht überdeutlich gezeigt hat, die Zerstörung der Meinungsfreiheit, massive Rechtsbrüche von Seiten der Regierung, den letztlich unausweichlichen Zusammenbruch unserer Sozialsysteme früher oder später und vieles mehr. Es ist ein immenser Schaden, das müssen wir ganz klar sagen, es ist ein immenser Schaden, den die Merkel-Regierung unserem Volk und Vaterland zufügt. Und doch lässt Gott auch dadurch viel Segen entstehen. Das rechtfertigt den Wahnsinn nicht. Müssen wir immer unterscheiden. Geschieht auch in der christlichen Gemeinde leicht, dass da Dinge durcheinander geworfen werden. Ich verweise immer auf den Judas. Jesus musste verraten werden. Das entschuldigt den Verrat des Judas nicht. Ja? Dass Gott auch aus dem Bösen Segen wirkt, entschuldigt das Böse nicht. Aber es zeigt die Größe Gottes. Und es lässt uns gelassen sein. Mir stand in den letzten Monaten viele, viele Male das Wort aus der Josefsgeschichte vor Augen. Die Menschen gedachten, es böse zu machen. Und liebe Geschwister, wir dürfen gewiss sein, es sind viele. Es sind viele und es sind mächtige in diesen Tagen, die es gedenken, böse zu machen. Mit voller Absicht. Die wissen genau, was sie tun. Wir dürfen ihnen kein Nichtwissen unterstellen. Menschen gedachten, es böse zu machen. Gott aber gedachte, es gut zu machen. Das ist das Entscheidende. Gott aber gedachte, es gut zu machen. Und ich sehe deutschlandweit in diesen Tagen ein neues Erwachen für das Wort Gottes. Und so, dritter Punkt heißt, ja, scheinbare Niederlagen führen zum Sieg. Schwäche wird zum Segen. Aus dem Bösen lässt Gott Gutes entstehen. Ich sehe deutschlandweit in diesen Tagen ein neues Erwachen für das Wort Gottes. Die fundamentalen Erschütterungen unserer Gesellschaft und die Mehrheit der Menschen bekommen ganz genau mit, was ihnen blüht. Die wissen es ganz genau. Und wir haben eine große Angst in der Gesellschaft. Aber diese fundamentalen Erschütterungen lassen die Menschen neu nach Halt und nach Geborgenheit suchen. Und andere, die schon als Christen leben, die merken, dass sie ihr Leben vor Gott neu in Ordnung bringen müssen. Ich habe in den letzten Tagen mehrfach gesagt, es scheint mir, dass Gott in diesen Tagen auch in Deutschland seine letzte Ernte einholt. Gewissermaßen eine geistliche Nachlese hält. Da denken wir an den Winzer, wenn der seine Hauptlese hält, dann wird die eine oder andere Traube übersehen oder die ist eben noch nicht reif. Die hängt im Schatten oder unter dem Laub und bei der Nachlese werden diese Reste vollends abgeerntet. Bevor die Nacht kommt, in der niemand wirken kann, sammelt Gott die Letzten ein. Es ist keine Massenbewegung. Aber doch sehe ich, wie Menschen, die jahrelang auf dem falschen Weg waren, auf einmal von Gott zur Umkehr geleitet werden in diesen Tagen. Sie brechen mit ihrem falschen Leben und wenden sich ganz neu Gott zu. Mir stehen da ganz konkret eine ganze Reihe von Menschen vor Augen, von denen ich das die letzten Wochen und Monate mitbekommen habe. Oder schauen wir auf unsere Gemeinde. Die Zahl der Besucher auf unserer Internetseite dürfte sich fast verzehnfacht haben. Und die meisten hören vor allem die Predigten. Während es vor einigen Monaten noch die meisten waren, die auf unserer Internetseite waren, die den Kurzbemerkt-Blog, die Diskussionen dort mitverfolgt haben, sind es seit 3 Monaten die meisten, die die Predigten hören. Und das ist uns ja auch viel wichtiger, das ist ja das Entscheidende, das Evangelium. Wir durften eine erfreuliche Zahl an Fernmitgliedern aufnehmen, von denen etliche auch schon im Gottesdienst waren. Und wir haben auch aus dem näheren Umfeld immer wieder Gottesdienstbesucher und Menschen, die sich neu fürs Evangelium interessieren. Und weil viele Menschen in ganz Deutschland dankbar waren für die Predigten zur Zuwanderung und auch für die anderen, haben wir von Nichtmitgliedern so viele Spenden bekommen, dass wir den Haushalt fürs Jahr 2015 nur mit einem ganz geringen Abmangel abschließen konnten. Ohne das hätten wir unsere Rücklagen in erheblichem Maße plündern müssen. Und die brauchen wir für andere Dinge. Brüder waren auf dem Kirchendach, wir werden dieses Jahr wohl ein Drittel der Kirchenziegel auf unserem großen Dach erneuern müssen. Also da sind wir dankbar, wenn wir noch ein bisschen Rücklagen haben für dringend notwendige Maßnahmen. Warum sage ich das? So gesehen ist der Merkel'sche Zuwanderungswahnsinn ein nicht geringer Segen für unsere Gemeinde. Ohne das wäre das all gar nicht ausgelöst worden. So arbeitet Gott. Gottes Art ist es, dass er Schmach und Verfolgung in Segen verwandelt. Was haben die Medien auf uns eingeschlagen? Und das nicht nur der Südfinder, nein, deutschlandweit. Das meiste habt ihr zum Glück wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Deutschlandweit in Zeitung, Funk und Fernsehen. Aber ob uns die Medien, ob uns die Politik oder auch die Geschäftsführung unseres eigenen Bundes in die Ecke der Schmuddelkinder stellt, das ist nicht erheblich. Wo Gott uns hinstellt, welche Vollmacht er uns gibt, wie er uns und unsere Gemeinde segnet, allein darauf kommt es an. Und dann wird Gott das, was andere böse meinen, zum Guten wenden. Wenn wir in der geistlichen Gemeinschaft und im Gebet umso fester zusammenrücken, dann wird Gott auch weiter Segen erwachsen lassen. Davon bin ich fest überzeugt. Nicht durch unsere genialen Missionsstrategien, die haben wir nicht, sondern durch desolate Politik. Interessant, gell? So handelt Gott, dass sich kein Fleisch rühme, sondern wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und auf ihn allein wollen wir auch weiterhin schauen und Großes von ihm erwarten. Seinen Segen, seine Bewahrung. Amen.